Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres DC Blog Deutschland Podcast im Jahr 2020. Kommt drauf an, welchen Podcast ihr in diesem neuen Jahr zuerst gehört habt, aber falls das der erste ist, dann wünschen wir euch nochmal ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht, hattet schöne Weihnachtsfeiertage und ja, wir hatten eine kleine Winterpause, sind aber jetzt auch wieder voller Tatendrang zurück mit der dritten Ausgabe unseres Watchmen-Podcasts. Zur Erinnerung, wir hatten vor Weihnachten einen Watchmen-Podcast gestartet zu der HBO-Serie, die hierzulande auf Sky läuft. In der ersten Episode haben wir die ersten drei Folgen der Serie besprochen, in der zweiten Episode des Podcasts die Folgen 4 und 5 und mit der heutigen Folge wollen wir uns den Watchmen-Episoden Nummer 6 und 7 widmen. Mit mir dabei sind natürlich der liebe Stefan.
Hallo zusammen.
Und wie immer auch, oder nicht wie immer, aber seit der ersten Episode dabei, voller Tatendrang, voller Fachwissen und Motivation, unser Special Guest, der liebe Martin. Servus.
Hi, hi.
2 Wochen Pause gehabt jetzt erstmal vom Podcast Game. Deswegen meine obligatorische Frage an euch. Vor allem an dich zuerst, Martin. Wie fühlst du dich?
Gut. Ich bin zwar ohne großartige Vorsätze ins neue Jahr gestartet, das gibt man ja in meinem Alter dann irgendwann auf, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie motiviert. Ja.
Okay, und wie hat sich das so angefühlt, erst einmal keinen Podcast aufzunehmen und die ganzen geballten Watchmen-Informationen erstmal 2 Wochen in sich aufstauen zu lassen?
Ja, bisschen mit Angst heute reingegangen, weil man natürlich so ein bisschen befürchtet hat, man weiß die Hälfte schon gar nicht mehr. Ist ja alles schon eine Weile her, aber ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und die Folgen nochmal geguckt. Daher denke ich, das sollte laufen.
Stefan, wie sieht's bei dir aus? Auch schöne Feiertage und ein schönes Neujahr gehabt?
Das definitiv war ruhig und entspannt. Weil ich bin mittlerweile ja auch in dem Alter, wo ich es eher ruhiger brauche.
Und Watchmen-Informationen?
Wie immer, wie mein halbes Leben schon, gehortet und verarbeitet und habe auf jeden Fall dem nächsten Podcast sehnsüchtig entgegengefiebert.
Genau, wir hatten ja auch 2 Wochen Zeit, dann nochmal über das Ganze nachzudenken, unsere letzten Podcasts vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen. Und ja, sind heute wieder da, voller Tatendrang, wie ihr hört, liebe Zuschauer. Und ja, wollen dann auch an dieser Stelle gleich weitermachen. Ja, wir besprechen jetzt Episode 6. Episode 6 hat den Titel...
This Extraordinary Being.
This Extraordinary Being. Ich glaube, da spricht man Extraordinary, Extraordinary. Aus, so auf Englisch. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, ich muss sagen, Folge 6 von Watchmen... Meiner Meinung nach, jedenfalls wenn ich meinem Gedächtnis vertrauen kann, ist ja nicht immer der Fall, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir diese Folge sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist, einfach aus dem Grund, weil das wahrscheinlich so eine klassische, ich sag mal, Standout-Episode ist. Also es gibt halt, wenn man vor allem viele Serien guckt wie wir, gibt es halt immer wieder so Folgen, die hat man irgendwie ganz besonders in Erinnerung behalten, einfach aus dem Grund, weil die sich irgendwie durch bestimmte Merkmale oder durch bestimmte Handlungen oder auch Bilder dann irgendwie doch abgespeichert haben. Warum ist eurer Meinung nach diese Folge 6 eine sogenannte Standout-Episode, Martin?
In erster Linie wahrscheinlich auch von der Inszenierung. Ne, da sticht sie natürlich raus. Darauf gehen wir ja bestimmt gleich ein. Die ist sehr speziell inszeniert, auch mit ihrem Schwarz-Weiß. Und ja, ich sehe das genau wie du. Ne, sie ist halt auch so, dass sie für sich alleine fast funktioniert. Könnte man sagen. Man könnte sie so ein bisschen rausnehmen aus der ganzen Serie und trotzdem Spaß damit haben und das alles verstehen. Wobei man am allermeisten Spaß hat mit der Folge, wenn man auch die Graphic Novel kennt, weil die sehr, sehr starke Bezüge eben dazu hat.
Absolut, ja. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Würdest du diese Episode auch als Standout-Episode bezeichnen?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, stilistisch hebt sie sich ja schon etwas von den anderen ab, durch das Schwarz-Weiße. Ja, und es wird halt, was er halt noch so besonders auch macht, ist halt einfach, dass einfach so eine ewige Frage geklärt wird. Ja, wie wir dann wahrscheinlich eh noch gleich drauf, sowieso drauf zukommen, ja, wer dann halt eigentlich, wer hinter der Maske von Hooded Justice steckt. Was man eigentlich schon immer wissen wollte, wenn man den die Graphic Novel gelesen hat.
Mhm. Ja, so, wir müssen noch mal kurz einen Schwenk dann in Richtung Plot machen. Also die Serie, oder nicht die Serie, die Folge beginnt auf jeden Fall damit, dass halt, oder klar, knüpft halt mehr oder weniger nahtlos dann an die letzte Folge, also die fünfte Folge. Und da geht es halt einfach darum, Angela hatte ja am Ende der fünften Folge ja diese Nostalgia-Pillen geschluckt, oder?
Genau.
War das richtig?
Ja.
Genau, das war richtig und befindet sich halt in Verwahrung. Und ja, die Folge thematisiert dann praktisch auch, ich sag mal, die Effekte, die diese Nostalgia-Pillen dann auslösen und ja, dann kicken die Pillen halt einfach und sie erlebt dann praktisch die Erinnerungen ihres Großvaters Will. Ja, ich will eigentlich gar nicht so krass den ganzen Plot herunterbeten, weil das wäre auch ein bisschen schwierig, sondern ich würde dann gleich mal dazu springen und das behandeln, was in der Folge zum Beispiel sehr, sehr, ja, ich sag mal, sehr, sehr prägnant rüberkommt, was in der Folge speziell ist, was euch in der Folge aufgefallen ist. Also, ihr dürft gerne auch einfach raushauen, was über was ihr unbedingt dann, was diese Folge anbelangt, reden möchtet.
Ja, ich fand den Anfang eigentlich sehr amüsant. Weil kurz bevor man die Angela sieht, wie sie auf ihrem Drogentrip ist, sieht man ja noch in diese fiktive Doku-Story, diese American Hero Story.
Oh, ja, stimmt, stimmt.
Genau, mit der Szene, wie die zwei Cops den Hooded Justice irgendwie erpressen wollen, mit seiner Affäre, die er mit Captain Metropolis hat, weil sie aus Captain Metropolis Safe ein Band möchten, dass Captain Metropolis zeigt, wie er Sex mit J. Edgar Hoover hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig.
Stimmt, ja. Ja, stimmt, stimmt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unvorbereitet hier in den Podcast reingegangen und wollte mich rein auf mein Gedächtnis verlassen, aber jetzt fällt es mir wieder ein. So. Auch so voll overacted gespielt, ja. Also man merkt schon, dass es halt eine Serie ist in einer Serie und so ein bisschen trashig halt aufgezogen. Aber ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja, und in der Serie nimmt ja auch... Oh, sorry, ja. Ich wollte eigentlich
mach weiter.
Genau, in der Serie sieht man ja dann auch eben, dass Hooded Justice eben seine Maske abnimmt und sich zu erkennen gibt, dass eben, was man eigentlich nie zuvor gesehen hat. Und spannend an dieser Folge ist natürlich, das hängt über allem, dass in dieser Serie ist es natürlich ein Weißer. Und wie wir in der Folge erfahren, war Hooded Justice tatsächlich kein Weißer, sondern ein Schwarzer, der sich nur um die Augen herum weiß geschminkt hat, damit man eben nicht erkennt, dass er ein Schwarzer ist. Und was wir eben erfahren, wenn wir so auf die Story eingehen, ist eben, dass Will Hooded Justice war, das heißt Angelas Großvater. Und es war natürlich, ich glaube, einige haben es tatsächlich kommen sehen. Ich habe danach ein bisschen online mich so durch die Facebook-Fangruppen geklickt, vorher nicht, weil ich eben nicht gespoilert werden wollte. Und es gab tatsächlich ein paar Käpsele, die das irgendwie schon in Folge 1 haben kommen sehen, weil es gibt da diese Szene in Folge 1, wo der Will in seinem Rollstuhl vor der Bäckerei, vor der Angela sitzt, mit so einem Schild in der Hand oder der Zeitung, nee, mit der Zeitung in der Hand. Das ist ja auch so dieses klassische Motiv, was der Hooded Justice auf diesem Minuteman-Foto hat. Da hat er ja auch diese Zeitung in der Hand. Und da gab es wirklich schon die ein oder anderen Freaks, die das so ein bisschen erkannt haben. Und er hatte auch, glaube ich, so eine Art Jacke an, wo der Kragen so hoch stand. Ja. Und Hooded Justice hat ja auch diesen hochstehenden Kragen. Mhm. Genau, also da gab es tatsächlich ein paar, die das schon haben kommen sehen. Ich nicht. Ja, das war so der Big Reveal. Das war schon ganz cool.
Ja, super
Ich
cool.
hatte wirklich auch in der ersten Folge hatte ich ganz kurz den Gedanken, dass er das, dass er der Will das sein könnte. In der Schlussszene, als er, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach irgendwie so in Verbindung, weil man das Bild sieht, wie der, wie hieß er, der Chief irgendwie von der Angela, wie er da gehängt da ist und der,
Judd.
genau, der Judd, wie er am, da aufgeknüpft am Baum hängt und wie der Will nebendran im Rollstuhl sitzt. Und irgendwie hatte ich da kurz den Gedanken, aber habe das irgendwie komischerweise dann auch ganz schnell wieder verworfen, weil es halt irgendwie noch keine weiteren Hinweise dazu gab. Aber es war dann auf jeden
Ja,
Fall ein
aber
richtig.
halt wegen dem Strick dann.
Ja, genau. Wahrscheinlich halt wegen dem Strick irgendwie, kann ich mir jetzt nicht anders erklären. Aber es war trotzdem halt dann einfach eine richtig superklasse Enthüllung irgendwie auf jeden Fall.
Ja. Ich habe auch gelesen, dass in der Serie kommt es ja, oder halt in der Folge. In der Folge ist es ja so, dass wir ja dann Will kennenlernen, wie er jung war und dann halt als Polizist praktisch dann vereidigt wird und dann oder halt als einer der wenigen oder einer der ersten vielleicht vereidigten schwarzen Polizisten zu der Zeit. Und der Polizeichef, der dann alle offiziell vereidigt, läuft ja an ihm vorbei und gibt ihm nicht die Hand. Und dann kommt halt ein anderer schwarzer hochrangiger Polizist, der das dann stattdessen übernimmt und zu ihm dann halt sagt, also ihm halt so quasi den klassischen Vortrag halt hält zur Vereidigung. Und die Person hat es wirklich gegeben. Das war tatsächlich einer der ersten schwarzen Polizisten in New York damals gewesen. Mir fällt halt nur der Name nicht mehr ein. Ich habe aber wirklich nachgelesen, dass es die Person wirklich gab.
Das war der Lieutenant Battle.
Lieutenant Battle, genau. Und die Person hat es halt wirklich gegeben.
Ja, okay.
Genauso wie es diesen Bass Reeves auch damals wirklich gab, diesen ersten Schwa das war der erste schwarze Marshall in Amerika.
Ach echt? Also sie von diesem
Ja,
Schwarz-Weiß-Film?
genau.
Ah, okay, krass. Ja, das ist halt sehr, sehr interessant. Und ja, das habe ich dann halt erst im Nachhinein dann nochmal nachgelesen. Und der Battle, also der Lieutenant, glaube ich, Battle warnt ja dann den Will also im Geheimen ja schon vor Cyclops tatsächlich.
Genau.
Also Cyclops ist halt diese White Supremacist-Organisation, die halt schon damals ihre Fäden gezogen hat. Und ja, das ist mir aufgefallen.
Ja, super cool war natürlich auch, wie sie Hooded Justices Kostüm erklären, weil er hat ja dieses ikonische Kostüm, wo man sich immer gefragt hat, wie kam er drauf mit diesem abgeschnittenen Strick um den Hals und diesen Seilen um die Arme und dann eben diese Kapuze, ne, als würde er quasi ein Henker oder wäre gelyncht worden. Und es wird halt eben auch cool erklärt, na, dass das einfach durch Zufall entstanden ist. Weil eben Will als Polizist in einer Situation sich quasi mit dem Falschen angelegt hat, der halt eine gute Connection zu den Rassisten bei der Polizei hatte und dann tatsächlich beinahe von seinen Polizeikollegen in Anführungszeichen eines Nachts gelyncht wurde. Und die hätten ihn dann eben fast an diesem Baum da aufgehängt. Haben ihn aber nochmal runtergeschnitten quasi und
Okay.
als Warnung laufen lassen. Und die Überreste von diesem Übergriff hatte er eben noch an sich, als er dann zum allerersten Mal als Hooded Justice jemanden gerettet hat auf dem Nachhauseweg in einer dunklen Gasse. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, wie sie das eben erklären.
Erklären,
Ja.
ja, finde ich schon sehr, sehr cool. Und dann macht er sich halt quasi schon auch einen Namen als Hooded Justice und wird dann halt auch dann irgendwann mal aufmerksam auf Captain Metropolis von den Minutemen. Aber warte, mir ist noch irgendwas aufgefallen und zwar, was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist halt einfach der Soundtrack. Ja. Also ist euch aufgefallen oder ihr habt das bestimmt gehört, weil immer wenn Will oder später vor allem Hooded Justice dann aktiv war, Da kam immer dieses Jazz-Trommeln im Hintergrund.
Mhm.
Das fand ich immer richtig cool, tatsächlich. Also immer wenn er als Hooded Justice tatsächlich, oder immer wenn er halt in Ausübung seiner Tat halt dann auf den Plan getreten ist, kam halt diese wirklich sehr, sehr antreibenden Jazz-Trommeln im Hintergrund als Soundtrack, und das finde ich voll nice. Fand ich tatsächlich voll nice.
Sein
Ich fand das
Theme,
richtig.
ja.
Ja,
Ich
voll.
fand aber auch generell die ganzen
Absolut.
Songs in der Folge richtig gut. Zum Beispiel irgendwie, als er zum ersten Mal irgendwie da gegen diese Kuckucks-Clan-Leute irgendwie kämpft, läuft ja im Hintergrund von den Inkspots das Lied I Don't Want to Set the World on Fire. Ich weiß nicht, wer mal Fallout 3 irgendwie ein bisschen gespielt
Ja, ich
hat,
wollte gerade
der
sagen.
kennt das Lied und wird es nie wieder aus dem Kopf kriegen.
Ja,
Oh.
kommt im Titelmenü sogar.
Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kenne es nur vom Radiosender,
Okay.
der Radiosender, der nur vier Songs spielt.
Ja, genau. Und immer nur solche
Ja,
Lieder.
genau.
Ja. Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber ich meine, dass das Lied immer im Titelmenü von Fallout
Das
kam.
kann.
Deswegen, das war richtig
Muss
cool.
ich.
Ich habe immer früher sogar gedacht, in meiner kindlichen Naivität, weil ich war noch sehr, sehr jung, als Fallout rauskam, dass die Musik, die in Fallout kam, keine bereits real existierenden Lieder waren, sondern dass das eigens für Fallout so aufgenommene Musik war. Jetzt bin ich noch schlauer geworden, dank der Folge. Jo. Ja, was ich auch sehr, sehr cool fand, ist halt, wie gesagt, dieses ganze Cyclops-Ding, also dieses ganze Ku Klux Klan-Mitglieder von wegen White Supremacy und Cyclops. Das fand ich halt auch sehr, sehr cool, weil da sieht man halt auch, wie alt eigentlich der vermeintliche Feind ist, den der halt jetzt, der in der Gegenwart der Serie halt immer noch bekämpft wird. Das fand ich halt auch sehr, sehr krass, und wie krass vernetzt die auch sind und in welchen Instanzen halt diese Gruppe auch agiert. Weil wir hatten es ja von wegen auch Polizeileute. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob es in der Folge war. Ne, ich will nichts Falsches sagen. Aber ich fand auch sehr, sehr ein cooles Stilmittel, dass man halt auch immer in dem Flashback, dass man dann an der Stelle von Will in diesem Flashback dann auch immer Angela eingeblendet wurde.
Ja.
Das fand ich auch cool.
Auf jeden Fall.
Und ja, was mir auch aufgefallen ist, Superman
Ja.
ist ein Comic-Charakter in diesem Watchmen-Universum. Da gibt es ja diese Szene mit dem Action-Comics. Mit der Action-Comic-Szene, wo dann der Will an so einem Zeitungsstand vorbeiläuft und dann halt auf diese Action-Comics-Ausgabe irgendwie, ja, der sieht dann halt diese Action-Comics-Ausgabe und unterhält sich halt dann mit so einem Typen. Ich glaube, der Zeitungsmann, und der erzählt ihm dann halt praktisch von diesem Comic und sagt dann, ja, da ist ein Junge vom fremden Planeten, und er zieht dann dadurch halt so die Parallelen zu sich selbst. Und das fand ich auch sehr, sehr cool gemacht.
Ja, interessant, vor allem in Bezug jetzt auch auf Doomsday Clock, was ja auch gerade parallel rauskommt, wo Superman ja ein Teil des Universums ist und nicht ein Comicheft im
Eben.
Watchmen-Universum. Ja. Da sieht man, dass
Ja.
sie einen ganz anderen Ansatz wählen und wirklich sich auf die Graphic Novel beziehen und ihr eigenes Ding draus machen. Ja.
Ja, absolut cool. Ist euch sonst in der Folge noch was aufgefallen?
Ich wollte jetzt noch dazu sagen, weil ich meine, in der Graphic Novel ist es ja genauso, dass, wie soll ich sagen, der Action Comics 1 ja zum Beispiel den ersten Night Owl ja, wie sagt man, den inspiriert, dass er sich eine Maske aufzieht. Da gibt es ja auch in den Anhängen diese fiktive Biografie von dem Hollis Mason, dieses Under the Hood. Da erzählt er ja auch die Geschichte. Der war ja vorher auch Polizist, Straßenpolizist. Und da wird nämlich genau auch diese Geschichte erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch ein Zeitungsverkäufer ist oder ein Polizistenkollege, der da Action Comics 1 liest. Und dadurch, Unterhalten sie sich irgendwie und er lernt halt das Comic kennen und kauft es sich gleich und wird dann, wie gesagt, auch dadurch dann inspiriert, selber eine Maske zu tragen und gegen Verbrechen zu
Ja.
kämpfen. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja.
Ja. Interessant finde ich auch, ich habe es ja vorhin erwähnt, dass der Hooded Justice sich ja um die Augen herum weiß schminkt, damit man eben den Anschein hat, dass ein Weißer unter dieser Maske steckt. Und ja, das Interessante ist eben, dass die Angela sich ja genauso schminkt. Um ihre Augen herum schminkt sie sich noch schwärzer, aber die Form dieses Make-ups ist nahezu identisch zu der Form, die Hooded Justice eben wählt. So das eine, ne, sie macht sich quasi noch schwärzer, noch gefährlicher oder was auch immer sie damit ausdrücken will. Und interessant finde ich eben das, was da dahinter steckt, dass er sich weiß schminkt, weil er sich dessen bewusst ist, dass ein maskierter Weißer ein Held ist, aber ein maskierter Schwarzer, der andere Weiße vielleicht auch noch vermöbelt, der wäre quasi der Bösewicht. Ne? Das ist ihm absolut bewusst. Also es ist nicht nur selbst, es ist zum Teil einfach Selbstschutz. Ja.
Ja, ist eigentlich auch voll der schlaue Schachzug, wenn du dir überlegst.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Es ist voll schlau, sich um die Augen herum irgendwie zu schminken. Oder ja, das ist halt so eine Sache, die ich mich schon immer gefragt habe. Warum sich irgendwie diverse Superhelden oder halt vor allem Vigilanten sich irgendwie nicht irgendwie in der Mundpartie, Batwoman macht das ja jetzt zum Beispiel, oder halt die Augen herum irgendwie so irgendwie schminken oder halt dann irgendwie eine ganz so eine Maske, die ums ganze Gesicht geht, tragen, ne? Das sind halt immer so Sachen, die fragt man sich halt manchmal und das fand ich halt da echt geil gelöst tatsächlich. Also das fand ich wirklich, wirklich geil gelöst, dass die sich da schminken.
Ja.
Ja. Genau, was auch noch wichtig ist, habe ich jetzt abgeschnitten.
Nee, alles gut.
Ja. Was ich auch noch wichtig ist, vor allem im Hinblick auf die Folge, die danach kommt, ist die Szene mit seinem Sohn. Die fand ich jetzt auch sehr wichtig für die nächste Folge. Das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass der Sohn sich halt dann auch so wie er schminkt
Genau.
und dann auch sich eine Maske aufsetzen will und er hindert ihn dann aber dabei.
Genau.
Oder?
Ja, ne,
War
stimmt,
es so?
genau. Und es war halt, gerade, wie soll ich sagen, nach dem Höhepunkt der Folge, wo halt der Will bzw. Hooded Justice das Geheimversteck vom Zyklop irgendwie aushebt und da halt, wie soll ich sagen, alles abfackelt und dann halt, ich weiß auch nicht, mit der Welt am Ende ist und dann geht er nach Hause und sieht dann seinen Sohn, wie er sich genauso schminkt und will das halt unbedingt verhindern. Ja, was man da halt auch mal auch noch erzählen muss, was da ziemlich wichtig war in der Folge, war halt einfach, wie soll ich sagen, die Enttäuschung, die sich langsam in ihm breit macht, weil der Hooded Justice hat sich ja den Minutemen angeschlossen, aber ja quasi so ein bisschen nur unter der Bedingung, dass sie da halt auch gegen den Zyklopen ermitteln. Was ihm da ja dann vom Captain Metropolis auch so ein bisschen die ganze Zeit versprochen wird. Und dann merkt man aber dann irgendwann in dieser einen Pressekonferenz, wie er dann da mit Beweisen oder mit Sachen gegen den Zyklopen anfangen will. Und plötzlich wird er von Captain Metropolis einfach nur abgewürgt. Und da sieht man ja natürlich dann auch gleich seine Enttäuschung, weil ihm da klar wird, dass er wahrscheinlich nur so der Toyboy oder der Onkel Tom halt vom Captain Metropolis ist.
Ja, es war echt eine üble Szene, ne?
Ja.
Weil dieser Anruf da, wo er eben sagt, ich habe das Geheimversteck
Ja.
gefunden, trommel alle zusammen, wir machen sie fertig. Und dann, dass dieser Captain Metropolis, mit dem er ja auch eine Affäre hat, das ist ja, A, hat er ihn zu den Minutemen geholt, dann hat er auch noch eine Affäre mit ihm und dann lässt er ihn halt so eiskalt hängen und sagt, er sagt ja auch so was Ähnliches wie, das ist halt eher so euer Problem, ne? Also und meint die Schwarzen damit und lässt ihn da halt extrem hängen. Das hat mich auch echt, ja, geschockt, muss ich sagen, beim
Ja, war schon
Gucken.
heftig.
Da muss ich sagen, das ist mir auch ehrlich gesagt, so als Graphic Novel-Liebhaber, ist mir das ein bisschen sauer aufgestoßen, weil, wie soll ich sagen, dass da so ein bisschen die Minutemen oder Captain Metropolis, die Charaktere, so ein bisschen in den Schmutz gezogen werden, dass da auch so bei denen so ein latenter Rassismus besteht oder halt einfach kein Interesse daran, jetzt an der schwarzen Bevölkerung.
Ja, das halt, die werden halt ein bisschen so entmystifiziert.
Ja, genau.
Tatsächlich.
Das fand ich persönlich ein
Also
bisschen schade.
du wusstest halt in den Comics, das waren halt wirklich die Helden oder wirklich das erste Heldenteam, so der Heldengeneration sozusagen. Und ja, jetzt halt durch diese Folge hast du dann halt wirklich den Eindruck halt bekommen, dass die halt dann ein bisschen entmystifiziert werden einfach und dass die halt dann doch nicht so toll waren. Trotzdem war es aber schön, diese legendäre Fotoszene gesehen zu
Ja,
haben.
auf jeden
Ja,
Fall.
und daran anknüpfend, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf der HBO-Seite gibt es das sogenannte PTpedia, heißt es, glaube ich. Das ist so eine Artikelsammlung. Da gibt es zu jeder Episode so 3 bis 4 Artikel und es ist quasi eine Anlehnung an diese Anhänge aus dem Graphic Novel, wo du mal halt einen Polizeibericht zu einem bestimmten Thema bekommst oder ein Interview aus einer Zeitung. Und da gibt es tatsächlich zu der Folge einen Bericht oder ein Interview, in dem eben Captain Metropolis sagt, dass er das bereut, wie er damals reagiert hat. Und dass er dem Will da quasi oder dem Hood of Justice nicht zu Hilfe kam in der Situation, um das so ein bisschen wieder, ne, gerade zu rücken, weil wir gerade davon gesprochen haben. Ist super interessant, sich da mal durchzuklicken.
Das ist sehr gut zu wissen.
Ja.
PT wie PT.
Ja, PETEYPedia. Also wenn du auf HBO gehst und dann auf Watchmen, dann findest du das sofort.
Ja, also quasi wie der in der Serie auftaucht.
Ja, genau. Ja,
Oder?
richtig.
Ja,
Wenn, wahrscheinlich ist er der Autor dieses Blogs oder was auch immer das darstellen soll.
geile Sache.
Ja, der
Okay.
PT ist ja der Assistent, sag ich mal, der von DeLorean, ne, der zweite Agent.
Den wir in den letzten Folgen dann, oder wir haben in den letzten Folgen, ich glaube, das war die vorletzte, nee, die letzte sogar, da haben wir ja gemutmaßt, dass er vielleicht der Flutschman sein könnte. Wer weiß. Wir wissen es leider immer noch nicht. Deswegen, ja, wollte ich aber trotzdem nur mal einstreuen. Ne? PT. PTpedia, liebe
PTpedia,
Zuhörer, auch für euch.
ja, aber erst lesen, nachdem man die Folgen gesehen hat.
Absolut, absolut. Kommt gar nicht auf die Idee, zuerst dahin zu gehen und dann die Folgen zu schauen. Aber gut, wenn sie die Folgen nicht gesehen hätten, würden sie sich das gerade auch nicht anhören, oder?
Hoffentlich,
Ja, hoffentlich. Es sei denn, Sie finden unseren Podcast spannender als die Serie. Wow.
das wäre was.
Das wäre was, absolut. So, sonst noch Memorables zu Folge 6?
Ja, vielleicht müsste man ein
Ja.
bisschen was noch dazu sagen, was der Plan von Cyclops war, weil das ja so ein bisschen auch den Bogen schließt, zu dem, was wir uns fragen, wie hat es eigentlich Will geschafft, den Crawford, aufzuhängen an dem
Ja,
Baum?
stimmt, die Schlussszene. Oh ja,
Genau, ne, weil was wir
Wahnsinn.
erfahren, ist ja, dass Cyclops quasi irgendeine Technik entwickelt hat, wo sie mittels Licht, sage ich jetzt mal ganz grob, quasi Menschen manipulieren können und ihnen ihren, ja, sie einfach zwingen können, Dinge zu tun. Und das testen sie dann einmal in einem schwarzen Kino, wo sie eben diesen Schwarzen einen Film zeigen und dann bei ihnen auslösen, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Und diese Technik, die dann ja der Will eben entdeckt, die nutzt er später, um eben den Crawford dazu zu bringen, sich selber zu erhängen. Das erfahren wir hier auch dann eben zum Schluss.
Krasse Szene,
Ja.
die aber auch auf jeden Fall erklärt, wie halt ein Mann im Rollstuhl dann dazu fähig war, den Captain der
Na.
Polizei dann
Also
aufzuhängen.
das war
Ja.
ja damals in New York, oder?
Ja, und ja, das fand ich krass. Das kann
Schon.
aber nicht derselbe Baum gewesen sein, oder? Wo damals diese drei Cops ihn aufhängen wollten.
Ja.
Das wäre ein bisschen zu krass. Das war in New York, jetzt ist er ja wieder in
Almost
Tulsa,
the
stimmt.
religious.
Das wäre aber
Ey,
richtig Meta
ey.
gewesen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, gescheit. AWE.
Wollen wir zu Folge 7 kommen? Ja.
Ja.
Genau. Mit dem Titel. Ich auch. AWE. Okay. Ja, das ist quasi die Folge, die ich glaube, ihr dürft mich gerne verbessern, weil wie gesagt, ich habe meine Hausaufgaben leider nicht gemacht. Aber diese beginnt, glaube ich, auch mit einem
Genau.
Flashback, oder? Mit denen von der Angela.
Deswegen war ich jetzt genau. wo man auch dann nebenbei noch erfährt, dass ja Amerika oder beziehungsweise Vietnam, nachdem Dr. Manhattan den Vietnamkrieg für Amerika gewonnen hat, dass Vietnam jetzt nun der 51. Bundesstaat Amerikas ist. Was dann auch gleich wieder erklärt, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Angela in Vietnam geboren und aufgewachsen ist.
Ja.
Wobei man das schon in der ersten
Ah, okay.
Folge erfährt. Erinnert ihr euch? In der Klasse, wo sie ihren, diese, ja, was sie arbeitet, vorstellt, da erklärt sie eigentlich schon, dass sie in Vietnam geboren ist. Und da fällt dann irgendwann auch der Satz, dass Vietnam ein Staat der USA ist. Ja. Aber da
Ja,
wird es auf jeden Fall nochmal,
2 Wochen
ne?
Podcast-Pause.
Und das
Wir hatten
Alter, das
das.
Alter.
Nein, das doch nicht. Auf jeden Fall nicht. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich habe sogar noch meinen Neujahrskater, also. Ja, bestimmt, ist richtig. Ja, also das Vietnam ist halt diese Alternate Watchmen History, die ja dann auch in den Comics oder halt in dem Graphic Novel thematisiert wird. Und ja, also ja, das wird dann auch in dem Flashback über Angelas Vergangenheit dann oder halt Angela als Kind dann nochmal erzählt. Wir erfahren jetzt zum Beispiel auch, wie sie halt auf ihrem Sister Night Namen gekommen ist oder ihre Sister Night Persona als Vigilante. Und zwar ist das halt aufgrund eines Blaxploitation Films namens Sister Night. The Nun with the Fucking Gun.
Muss ich sehen.
Genau. Sie wollte den Film halt immer schauen, aber ihre Eltern haben es ihr nicht erlaubt, weil die halt noch ein bisschen zu jung dafür war. Und davon hat sie sich dann halt inspirieren lassen. Und seitdem nennt sie sich ja dann auch selber in ihrer Tätigkeit Sister Night. Das fand ich sehr, sehr lustig, tatsächlich. Jo, genau, Vietnam. Man sieht halt auch, dass in Vietnam eben diese Figur oder dieses Symbol Dr. Manhattan auch einen schweren Stand hat. Die einen halten ihn für einen Heilsbringer, die anderen hassen ihn. Also es gibt ja natürlich auch vietnamesische, ich sag mal, Nationale, die nicht so begeistert davon sind, dass sie halt von den USA annektiert und ja, übernommen worden sind. Und das macht sich dann halt auch in den ersten Minuten dieses Flashbacks dann auf jeden Fall bemerkbar. Ja, was ist euch noch so aufgefallen in der Folge?
Dass Menschen mit Masken gefährlich sind, weil sie ja irgendwas verstecken und man muss Angst vor ihnen haben. Was ja dann wahrscheinlich direkt darauf zurückzuführen ist, was seine Mutter ihm irgendwie vielleicht dann beigebracht hat oder was er dann selber noch aus der Kindheit weiß von seinem Vater.
Ja, stimmt. Ich glaube sogar, bin mir nicht sicher, aber während er das sagt, springt sogar die oder wird dann sogar ganz kurz zu dieser Szene zurückgesprungen. Ja, oh, dann lag ich so richtig, ey.
Ja, weil die Angela ist ja immer noch auf diesen Nostalgia-Pillen, ne? Die hat ja eine, quasi eine Überdosis und droht ja eigentlich daran zu sterben. Und da vermischen sich halt ihre Erinnerungen mit denen von Will weiterhin in ihrem Kopf. Daher kommen diese Sprünge. Ja. Aber
Ja,
was man auch
stimmt.
halt sieht, ne, ist, was für eine traumatische und heftige Kindheit sie eben hatte und trotzdem, was für ein taffer Mensch sie auch schon von Anfang an war, weil sie verliert da ihre Eltern bei diesem Attentat am Anfang in Vietnam. Und dann, wenn ihr euch erinnert, wird sie ja quasi irgendwann von diesen Polizisten geholt, die sagen, wir glauben, wir haben den Typen, der deine Eltern quasi in die Luft gesprengt hat. Und in dem Augenblick, wo sie ihn identifiziert, da wirkt es so, als wäre ihr bewusst, wenn sie ihn jetzt identifiziert, dann wird er jetzt nicht verhaftet, sondern der wird halt hingerichtet. Und das tut sie einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, so quasi, oder mit der Schulter zu zucken. Ja, und fasst da, glaube ich, auch schon so ein bisschen den Traum, selber Polizistin zu werden, weil sie kriegt ja dann die Marke von dieser einen Polizistin. Und das stellt dann so die Weichen für sie, ne, zusammen mit diesem Video und diesem Attentat. Und dann verliert sie auch nur ihre Großmutter kurz darauf, die sie aus Vietnam abholen will und an dem Tag, wo sie abreisen, da an einem Herzinfarkt stirbt. Ist schon ziemlich krass, was man da alles in den ersten paar Minuten über sie erfährt. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja,
Ja, fand ich auch.
kurz
Ja.
vorm Happy End, ne? So denkst dir, oh, es wird richtig gut und dann, oh.
Ja, das stimmt. Also das war auch so eine Folge, wo ich kurz schlucken musste. Was ich auch sehr, sehr cool fand, war tatsächlich die, oder waren halt tatsächlich die Situationen in der Realität wieder, wo dann halt die Angela so ein bisschen die Facility von der Lady Chu so ein bisschen erkundet. Und wir hatten ja praktisch das Gespräch oder die Theorie aufgestellt, dass in den letzten Podcast-Episoden, dass die Lady Chu ja eventuell die Tochter von Ozymandias sein könnte. Und mir ist in der Folge aufgefallen, das ist jetzt kein Witz, ich habe das auch nicht nachgelesen, ich habe auch wirklich, das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich die ganze Serie schon gesehen habe, sondern mir ist es da wirklich aufgefallen. Es gibt ja diese eine Szene, und ich nenne die Szene jetzt nur, um nicht irgendwie jetzt vorzubrechen, sondern ich will das einfach nur gesagt haben. Es gibt diese Szene, wo Lady Chu über ihren Vater redet, ne? Also sie redet von ihrem Vater und sagt dann irgendwie was von wegen, er wird wieder zurückkehren oder irgendwie bald wieder zurückkehren. Und in dem Moment, wo sie das sagt, setzt das Theme an, und zwar, das ist nämlich
Ja, auf jeden Fall.
von Mozart, dieses Requiem. Immer wenn Ozymandias gezeigt wird in der Serie, da kommt ja dieses komische Stück von Mozart, dieses Requiem irgendwas, dieses dü, 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 dü. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und da, wo sie das gesagt hat, setzt im Hintergrund auch dieses Thema an. Ja.
Okay.
Und wisst ihr, was noch krasser ist? Bin gerade auf mein Handy bei Notizen und ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Also das ist vor 2 Wochen habe ich mir das sogar hier aufgeschrieben.
Bin
Weil
mit.
mir das aufgefallen ist. Das weiß ich nicht, ob es direkt wechselt. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie das davor sagt oder nach dieser Ozymandias-Szene. Aber ich war da noch zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge frisch geguckt habe und abgespeichert habe, war ich sowieso bei den ganzen Ozymandias-Szenen hochgradig verwirrt.
Und da erzählt die Tochter ja, dass sie diese Träume hat, wo sie eine alte Frau ist und so. Und da erkennt dann die Angela, dass die Lady True ihrer Tochter die Nostalgia-Pillen gibt. Und da ist dann auch dieses Gespräch, dass sie dann, da erzählt sie dann, dass ihre Mutter dann bei ihr ist und der Vater wird dann wird auch bald da sein. Und dann kommt nämlich kurz darauf, kommt die Szene, wie der White vor Gericht ist. Genau, ja, genau. Ja, wie gesagt, das kommt ja eh sowieso immer, wenn man ihn sieht. Die Gerichtsverhandlung war auch sehr lustig, also teilweise sehr lustig.
Stimmt, ja, so meine ich das. Ja,
Ja,
und da
okay.
kommt auch dieses Theme oder halt dieses Mozartstück.
Weil
Ja.
anscheinend ein einziges Gesetz nur besteht und das ist, du sollst nicht fortgehen. Und er versucht ja anscheinend immer wieder irgendwie da sich da zu befreien oder sonst was. Ja, und dann, ja genau, und dann wird er, und man erfährt ja dann auch, dass die Verhandlung schon 365 Tage läuft. Und was war's? Ach ja, genau, und dann der White verteidigt sich ja selber. Und dann ist das Einzige, was er während der Chance seiner Verteidigung hat, einfach nur laut furzt.
Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann wird er danach doch in diese Zelle gesperrt, oder? Ich weiß nicht,
Weiß
der
gar
kommt
nicht,
doch
ob.
irgendwo rein und dann bekommt er ja dieses Hufeisen, oder?
Ja, ist
Oder
das
war
schon
das
in der
woanders?
Folge? Ich kann sein, ja.
Ich weiß es echt nicht mehr, ey. Ich krieg das leider nicht
Ja.
mehr zusammen.
Ah.
So, ich weiß aber, dass bei der 7. Episode dann auch von der Lady
Ja,
Chu
genau.
dann bestätigt wird, dass die Aufnahmen von Dr. Manhattan auf dem Mars fake sind, sondern er
Ja.
befindet sich tatsächlich auf der Erde.
Ja.
Und also sie sagt, er befindet sich auf der Erde und sogar in Tulsa.
Ja.
Und ihr erinnert euch doch bestimmt an die, ich weiß nicht mehr, 3. und 4. Episode, wo die Laurie Blake in dieser Telefonzelle ist. wo du ja quasi zu Dr. Manhattan sprechen kannst. Und diese Aufnahmen werden aber nicht in den Mars gesendet zu Dr. Manhattan, sondern halt in diese Laborfacility von Lady True. Das findet halt die Angela heraus bei ihrer Erkundungstour. Da wird sie doch aufmerksam auf so eine blaue Sphäre in so einem Raum. Und sie berührt dann halt quasi diese Sphäre und nachdem sie das macht, wird halt das Video abgespielt von Lori Blake, wie sie in dieser Telefonzelle sitzt und halt dann halt reinspricht dann in den Hörer, was man in der Episode 3 oder 4 gesehen hat.
Ja, genau. Ja.
Tada, Big Reveal.
Und man erfährt ja, wenn ich mich nicht irre, auch von der Lady True, was die 7th Cavalry eigentlich vorhat mit Dr. Manhattan, oder? Dass sie ihn eben fangen wollen und zerstören und dann wie er zu werden, so grob gesagt. Das erzählt sie ja der Angela. Ja, und eben, dass er schon auf der Erde ist. Ja.
In Tulsa.
In Tulsa sogar. Verrückt. Ja, was vielleicht cool ist, vielleicht habt ihr das verstanden, ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Als Angela erwacht, sie ist ja bei der Lady True, weil diese Nostalgia-Pillen eben von True kommen, von ihrer Firma, und sie quasi da versucht, aus diesem Trip zu befreien, und sie hängt ja da an so einem Tropf und ist verbunden mit Will, ne, heißt es, ne, dass sie mit ihm verbunden ist, weil das ihr hilft, schneller da eben quasi davon loszukommen. Aber als sie dann diesen Raum verlässt und diesem Schlauch folgt, entdeckt sie ja später, dass sie eigentlich mit einem Elefanten verbunden ist und nicht mit dem Will. Habt ihr euch da einen Reim draus machen können?
Genau, aber sonst.
Ja, stimmt. Ja, macht Sinn.
In der Folge waren aber auch auf
Ja, ja,
generell wieder ein paar
ja.
lustige Szenen dabei. Ich fand auch die Szene cool, wie der Agent Blake, die Agent Blake, wie sie zu der Witwe, genau, die Witwe Crawford geht und ihr dann
Ja.
diese ganze Zyklopenverschwörung irgendwie erklärt und was weiß ich was und wie dann die Witwe dann plötzlich gesteht und mit einer Fernbedienung dann plötzlich ein paar Mal draufdrückt und kein Mensch weiß, was passiert. Und Blake ist auch irgendwie total verdutzt und dann geht eine Falltür erst nach dem dritten, vierten
Ja,
Versuch
I
auf.
know.
Man fragt Blake ja noch irgendwie, was soll der Scheiß irgendwie und dann zack, dann geht erst die Falltür auf. So. Das fand ich cool. Ja, genau.
Stimmt, die Falltür. Ja, stimmt.
Wie in so einem Austin Powers-Film oder so. Ja. Stimmt, ne? Da erfährt man eben, dass sie von dieser Verschwörung weiß und demnach ihr Mann offensichtlich auch da involviert war.
Ja, genau.
Damit schließt sich dann auch der Kreis eben zur ersten Folge. Ja, das war witzig.
Stimmt,
Weil sie
das
eben
war
auch
cool, die
sofort
Szene.
gesteht, ne? Sie gesteht ja sofort und die Lori guckt sie nur so
Auf
verdutzt
jeden
an und
Fall.
sie, was war das jetzt zu schnell für ein Geständnis, so in der Art, ne? Ja. Ja.
Ja, stimmt. Sehr, sehr cool. Ja, der Schlussakt der Folge fand ich sehr, sehr gut. Möchte das einer von euch vielleicht nochmal Revue passieren lassen? Weil ihr wisst ja, mein Gedächtnis ist, glaube ich, von euch heute das schlechteste.
Nee, was weiß ich noch? Ja, genau, das ist ja dieses Gespräch zwischen der Angela und der Lady True, wie sie ja eröffnet, dass Dr. Manhattan gar nicht auf dem Mars ist,
Genau.
sondern auf der Erde und in Tulsa. Und dann
Ja.
erklärt Angela ja Lady True nur für verrückt und bla bla bla. Ist ja, und will dann, genau, geht dann. Und Lady True wirft ihr dann noch hinterher, von wegen, sie hat ja gar nicht gefragt, wer es ist. Wer denn Dr. Manhattan ist. Und ja.
Yep.
Ja, und trifft auf ihren Ehemann, Cal heißt er, ne? Und sagt ihm sowas wie, okay, wir haben ein Problem, und nennt ihn beim Namen John. Und er ist total verdutzt und sagt sich, wie, was, wer ist denn John? Ich heiße nicht John. Und dann wird uns als Zuschauern eben klar, dass Cal Dr. Manhattan ist, offensichtlich ohne es selbst zu wissen. Warum das so ist, wissen wir noch nicht. Und dann erinnere ich mich gar nicht recht. Schlägt sie ihn dann K.O.? Ich glaube schon, ne? Genau, dann schlägt sie ihn K.O. und man sieht aus seiner Sicht so ein bisschen, wie sie ihm wohl irgendwie ins Gesicht fasst und so einen kleinen Ring, so diesen Ring mit Punkt, der so typisch für Dr. Manhattan ist, den er auf seiner Stirn trägt, wie sie den aus einem Art Metall eben in der Hand hält plötzlich. Und dann endet das alles ja mit We are in big trouble oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß im Englischen. Ja, oh ja, so gut. Ja. Richtig, richtig gut.
Muss ich mich schämen, dass ich das Lied nicht kenne?
Ja.
Okay, das heißt ja.
Ja, leider ja.
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 Aber ich wollte nur mal sagen, dass David Bowie oft in DC-Serien Thema ist. Also Musik von David Bowie taucht öfters auf in DC-Serien, falls euch das mal aufgefallen ist. Weil er kam auch in Doom Patrol vor. In der ersten Doom Patrol Folge kam auch ein David Bowie Lied. Nur mal kurz abzuschweifen, das ist in der Folge, wo ich glaube, die hat irgendwie mit Dingen zu tun, mit Larry. Mit Larry war da irgendwas. Und dann sieht man halt Larry in so einer Montage, wie er sich so entweder sein Verband so löst oder sich einen neuen Verband anbringt. Und dann kommt nebenher so ein David Bowie Song. So
Okay.
als kleiner Fun Fact. Aber ja, das war der Big Reveal tatsächlich. Das war der. Wisst ihr was? Ich will nicht sagen, dass ich ein bisschen recht hatte. Das will ich nicht sagen. Das haben wahrscheinlich vielleicht auch viele andere vermutet. Aber ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Kerl. Mit diesem Kerl. Weil es kann doch nicht sein, dass so ein bekannter Schauspieler für eine doch so kleine Nebenrolle gecastet wird. Da muss doch irgendwas nicht stimmen. So, weil ich habe schon von Anfang an gesagt, es ist fucking Yahya Abdul Mateen der Zweite. Er ist ja mittlerweile ein echt bekanntes Gesicht im Schauspielbusiness. Das kann doch nicht sein, dass der Typ so wenig Screentime hatte in der Serie bisher. Und für so eine Nebenrolle gecastet wurde. Ich habe mir schon immer gedacht, irgendwas mit dem stimmt nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und
Ja,
Stefan hat das, glaube ich, ja im letzten Podcast auch gesagt, gerade in der Szene, wo es um den Tod ging, als er so super nüchtern zu seinen Kids sagt, ne, wenn man tot ist, dann ist halt nichts. Das macht jetzt natürlich total Sinn. Das ist eine typische Dr. Manhattan-Reaktion.
ja.
Ja.
Ja, vor allem wie nüchtern er auch immer ist.
Ja,
Finde ich.
ja.
Also klar, jetzt macht das natürlich, wenn man es weiß, macht das halt natürlich noch mehr Sinn. Aber er hat sich ja die ganze Serie über so voll nüchtern verhalten, immer. So bei allen Situationen. So. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel, er wollte ja auch Angela besuchen, wo Angela dann halt quasi im Koma war, wegen den Nostalgia-Pillen. Und dann wollte er ja Angela besuchen. Und ich glaube, jeder andere Ehemann wahrscheinlich wäre dann halt so ein bisschen emotionaler gewesen. Hat gesagt, ey, ich will meine Frau sehen und so. Und er dann halt, ey, ich möchte meine Frau sehen. Ne? Also so sehr, sehr nüchtern. Und das macht halt jetzt im Nachhinein natürlich mehr Sinn. Aber klar, also ich find's geil. Also ich fand diesen Reveal, fand ich ultra geil, als ich den gesehen habe. Und als ich ihn halt zum ersten Mal John genannt hat, habe ich mir auch gedacht, boah, Alter, ja, geil, 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 geil. Ja.
Ja. Und was dann auch Sinn macht, es gibt in einer der Folgen davor eine Szene, wo die Laurie mit der Angela im Auto sitzt und meint, sie hätte ihren Ehemann besucht und mit ihm gesprochen und sie fände ihn ja so toll. Nur das macht dann ja auch wieder Sinn, weil es ist ja quasi ihr Ex. Das
Ja.
macht dann auch wieder so, aha, okay, deswegen hat sich so hingezogen zu ihm gefühlt, ja.
Ja, die sagt sogar wirklich, dass er heiß ist und so, ne?
Ja, genau,
Also,
ja.
ja,
Ja.
klar. Also jetzt macht das halt alles noch mehr Sinn und aber wirft natürlich auch einige Fragen auf.
Klar.
Tatsächlich, ne? Also nach der Folge war ich halt wie bei allen anderen Folgen zuvor erstmal ziemlich perplex, also erstmal ziemlich gehypt, aber zweitens auch ziemlich perplex, wie das jetzt alles sein kann, dass Dr. Manhattan da ist.
Nein.
Warum er ausgerechnet sich so eine Tarnung ausgewählt hat. Und klar, noch mehr erfährt man dann halt in den nächsten beiden Folgen, aber Da können wir jetzt noch nicht so weit vorgreifen, liebe Zuhörer. Tut mir leid. Aber ja, wirklich, wirklich geil. Und wir hatten es ja auch, oder vor allem Stefan hat das, glaube ich, auch in den früheren Episoden von unserem Podcast gesagt, er hat auch richtig Bock, endlich mal noch ein paar Watchmen zu sehen. Oder mal Watchmen-Figuren zu sehen, Dr. Manhattan, vielleicht auch Night Owl oder in irgendeiner Form. Ja, das ist halt richtig, richtig geil. Also meine Gefühle, genau, wir können jetzt mal über unsere Gefühle sprechen.
Oh.
Wie waren eure Gefühle nach diesem Reveal und vor allem nach dieser Folge?
Ist jetzt auch schon eine Weile her. Stefan, vielleicht du?
Auf jeden Fall.
Okay, er ist dann
Wohl nicht mehr da.
wohl nicht mehr da, kommt aber gleich wieder. Ja gut,
Okay.
dann fange ich halt einfach an.
Ja, genau. Leg los.
Also ich muss sagen tatsächlich, dass ich, wie eben erwähnt, sehr, sehr perplex war, aber auch sehr, sehr gehypt, weil ich halt einfach Bock hatte, endlich auf die Connection zu den halt Figuren aus dem Graphic Novel, dass die halt endlich da war. Meiner Meinung nach war es halt nur eine Frage der Zeit, bis man Dr. Manhattan in irgendeiner Form revealed. Allerdings finde ich, haben die sich auch wirklich den besten Zeitpunkt ausgewählt, um ihn jetzt endlich in dieses ganze Ding mit reinzubringen. Also das war wirklich meiner Meinung nach der bestmöglichste Zeitpunkt.
Ja, absolut. Man hat noch zwei Folgen bis zum Finale und dann war einem so als erfahrener Seriengucker so ein bisschen schon klar, dass wir vielleicht in der folgenden Folge so ein bisschen in die Vergangenheit driften werden, weil das ist ja auch so dieser typische Damon Lindelof-Stil. Das hat er ja bei Lost und bei seinen anderen Serien auch gerne gemacht, ne, dass man plötzlich so eine Figur nimmt und kurz deren Vergangenheit nochmal beleuchtet, bevor man einen Cliffhanger auflöst in der erst darauf folgenden Folge. Ja, und ich glaube, das war das, was ich damals so am ehesten gefühlt habe. So dieses, weil ich glaube, im ersten Moment, wenn ich mich recht erinnere, war ich eher verwirrt, weil ich dachte, hä, Moment, seit wann ist Dr. Manhattan auf der Erde? Wo ist das zeitlich einzuordnen, ausgehend von dem Ende der Graphic Novel? Ich glaube, das war meine größte Frage, wo ich dachte, werden die das schlüssig erklären oder wird es am Ende keinen Sinn in der Timeline machen? Aber um das vorzugreifen, das macht Sinn. Ja.
Oh ja, absolut. Ja,
Ja.
ziemlich heftige Folge, ne? Mir ist vorhin voll die Möglichkeit für ein Wortspiel entgangen, ne? Und zwar da wo wir darüber gesprochen haben, dass der White fliehen wollte aus seinem, was auch immer das ist. Da wollte ich sagen, er wollte weit weg. Aber leider kann man schlechte Wortspiele nicht nachreichen, daher. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Okay.
Was auch interessant ist, ich habe einen Podcast gehört, eben auch mit Lindelof, wo er darüber gesprochen hat, dass er am Anfang noch überlegt hat, ob er dem
Noch
Schauspieler eben,
immer.
der den Kerl spielt, ob er ihn einweiht in die Tatsache, dass er eigentlich Dr. Manhattan ist oder nicht, weil er nicht genau wusste, was das mit ihm macht und mit seiner Art zu spielen. Und bei der ersten Folge wusste er es noch nicht. Und danach hat er aber entschieden, es wäre besser, wenn er es doch weiß, auch wenn es Cal selber eigentlich nicht weiß, weil er dann vielleicht doch den ein oder anderen Hint geben könnte für aufmerksame Zuschauer, weil er findet immer, das ist ein bisschen Betrug, wenn man am Ende mit einem Twist um die Ecke kommt, den einfach keiner jemals hätte erahnen können. Das ist ja irgendwie so ein bisschen Beschiss. Und deswegen hat er ihn doch eingeweiht nach der ersten Folge, nach den Dreharbeiten zur ersten Folge, damit er das so ein bisschen vielleicht einstreuen kann in seinem Schauspiel. Ja.
Okay, das ist krass.
Ja,
Das ist
ja.
krass. Also du
Ja, ihr müsst
sagst.
mal darauf achten, ne, ob in der ersten Folge, ob er da anders ist als später, weil da wusste er es offensichtlich noch nicht.
Also da casten die so einen bekannten Schauspieler und sagen einfach nicht, wen er spielt.
Ja, tatsächlich.
Ach, das ist ja heftig, Alter. Okay,
Ja.
das ist schon ein bisschen krass, ey. Das heißt, er hat die Rolle angenommen, ohne zu wissen, wen er da wirklich spielt, obwohl er so ein bekannter Schauspieler ist. Das heißt, er hätte sich damit abgefunden, einfach diese Nebenrolle zu spielen.
Ja,
Ja.
offensichtlich. Ich meine, ich weiß nicht, was man ihm erzählt hat, wie stark seine Rolle oder wie groß seine Rolle später als Angelas Ehemann wird. Man hätte ja durchaus mehr aus ihm machen können. Aber ich glaube, keiner hatte die Drehbücher für die späteren Folgen. Als sie da die Verträge unterschrieben haben, haben sie, glaube ich, nur das Skript für den Piloten in Anführungszeichen gelesen. Ja.
Okay, das ist schon sehr, sehr geil zu wissen und zu erfahren. Ja, also
Ja.
das ist wirklich, wirklich eine krasse Info.
Ja.
Okay. Sonst
Ja,
noch irgendwelche Gedanken zu dieser
definitiv.
Folge?
Eine Sache, die wir komplett unterschlagen haben, ist eigentlich mein absoluter Lieblingscharakter, und zwar der Looking Glass, den wir ja jetzt 2 Folgen lang nicht gesehen haben, was ich ein Skandal finde.
Stimmt, ja.
Aber man sieht zumindest in Folge 7, als der PT in Looking Glasses Bunker oder Apartment da eben ist, um ihn zu suchen, dass da zig tote 7th Cavalry-Leute rumliegen und der Looking Glass nicht da ist. Also man hat auf jeden Fall, kriegt so die Info, dass er wahrscheinlich noch am Leben ist und sich irgendwo rumtreibt. Aber mehr erfährt man auch leider nicht.
Ja, aber ich hätte der Serie jetzt irgendwie auch nicht verziehen, wenn er wirklich gestorben wäre. Oder wenn
Ja,
die wirklich gezeigt hätten, dass er gestorben
nicht
ist, ne? Also,
möglich. Ne.
ja. Looking Glass.
Looking Glass, jawohl.
Looking Glass, jawohl. Ich will immer noch diese Maske haben. Die ist so cool. Haben wir eigentlich schon geklärt, ob die CGI ist oder ob die echt ist? Also ich will unbedingt, dass sie echt ist. Ich will das unbedingt. So. Okay. Ja. Liebe Leute, wir wären jetzt bei ungefähr einer Stunde. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu der Folge? Irgendwas, was wir übersehen haben? Irgendwas Wichtiges? Irgendwas nicht so Wichtiges, aber ihr unbedingt erwähnt haben wolltet?
Ja.
Nee, nicht so wirklich, nee.
Nicht so wirklich. Okay. Dann wende ich mich jetzt an die Zuschauer oder an die Zuhörer. So, liebe Zuhörer, falls euch irgendwie was aufgefallen ist, worüber wir nicht gesprochen haben, bitte sendet uns auf jeden Fall eine Nachricht dazu. Wir gucken dann, dass wir dann das vielleicht nachträglich dann in die nächste Episode des Podcasts dann irgendwie einstreuen können. Oder falls ihr allgemein irgendwie Fragen habt zu der Serie, gerne mitteilen. Wir gehen dann auf jeden Fall darauf ein und freuen uns auch immer wieder über Feedback von euch und Nachrichten jeglicher Art. Ja, das war's dann aber auch schon von unserer dritten Episode unseres Watchmen-Podcasts, wenn ich mich nicht irre. Ja, Folge 3 war das. Mit Episode 6 und 7. Das waren sehr, sehr tolle Episoden. Das heißt,
Nicht
wir
zu
können es
danken,
kaum
immer wieder gern.
erwarten, bis wir dann über die finalen beiden Episoden sprechen können in nächster Zeit. Die Serie lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu sprechen. Das, so viel kann ich euch verraten. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, für das gute Feedback, das wir auf jeden Fall bisher erhalten haben für diese Podcast-Serie. Das freut uns sehr, sehr. Und ja, falls wir, wie gesagt, noch mehr für euch irgendwie in Podcast-Form besprechen sollen, teilt uns einfach mit. Also wir können auch gerne was Off-Topic machen. Von mir aus auch Witcher-Podcast oder keine Ahnung, was ihr wollt. Teilt euch einfach mit. Ich bedanke mich dennoch hiermit auf jeden Fall erst einmal an den lieben Stefan. Danke fürs Mitmachen. Und natürlich an unseren Special Guest, den lieben Martin.
Ja, ich danke euch, wie immer. Dankeschön.
Ja, wir hören uns und sprechen uns dann in der nächsten und letzten Watchmen Podcast Episode, wo wir über die finalen 2 Folgen sprechen werden. Es wird gut. Bleibt dran, bleibt gesund und munter, lest mehr Comics, mach's gut. Euer DC Block und euer Viri. Ciao.